StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Gabi Räucher. Heute steht StudiDW ganz im Zeichen des Global Media Forums der Deutschen Welle, das in der letzten Woche hier in Bonn stattgefunden hat. Die Deutsche Welle organisiert diese internationale Konferenz jedes Jahr zu einem bestimmten Thema, das die Weltgemeinschaft bewegt und beleuchtet dabei unter anderem die Rolle der Medien. Diesmal ging es um Kultur und Bildung. Und bereits im Vorfeld gab es dazu von uns ein großes Multimedia-Projekt, Hauptbestandteil ein Blog, an dem junge Leute aus 5 Ländern teilgenommen haben. 2 davon habe ich auf dem Global Media Forum gesprochen, doch erst einmal gibt Gönner Ketels einen Überblick, was auf dem Global Media Forum überhaupt los war.
Im Forum des alten Bundestagsgebäudes klingt ein buntes Gewirr an Sprachen. 1800 Journalisten und Medienexperten aus aller Welt sind zum Global Media Forum gekommen. Mittendrin die philippinische Studentin Aulidia Habiba. Sie blättert sich durch das dicke Programmheft. 160 Seiten mit 54 Diskussionsrunden und Workshops an 3 Tagen. Um den Überblick zu behalten, streicht sich Aulidia alles an, was mit Bildung, Medien und Entwicklung zu tun hat. Gerade für Kinder spielen die Medien eine wichtige Rolle in der Bildung. In meiner Familie verbringen die Kinder mehr Zeit vor dem Fernseher als mit ihren Eltern. Aulidias nächster Stopp ist deshalb Kids Online Worldwide. Ein Workshop darüber, wie Kinder Zugang zu Medien bekommen. Hier kann sie Experten aus Medienwissenschaften und Entwicklungszusammenarbeit in kleiner Runde Fragen stellen. In westlichen Ländern fühlen sich nicht nur Kinder vom Medienangebot überfordert, erklärt Wladimir Bratic von der amerikanischen Hollins University in Virginia.
People spend anywhere between 8 and 11 hours in a media environment.
Menschen verbringen zwischen 8 und 11 Stunden mit Medien. Medien sind die wichtigste Aktivität des Menschen geworden. Wir machen nichts mehr als Medien zu konsumieren, nicht mal schlafen.
Während es in westlichen Ländern schwerfällt, sich im Überangebot der Medien zu orientieren, sieht Geraldine de Bastien ganz andere Probleme. Sie organisiert Medienprojekte in Entwicklungsländern. Dort, berichtet sie, hätten viele Kinder nicht mal Zugang zum Internet. Und das sei schlimm für deren Bildungschancen.
Natürlich ist der Zugang zu Medien ein ganz wichtiger Faktor für Bildung, vor allem in Kontexten, wo Bildung sehr top-down, also viel mit auswendig lernen, viel mit Zuhören, viel mit Autoritäten und Autorität verstehen lernen zu tun hat. Und meiner Meinung nach ist gerade der Zugang zum Internet und die Möglichkeit, dort eben Dinge zu entdecken, die man sich interessiert, über die man wirklich lernen möchte, ein ganz wichtiger Aspekt.
Im alten Plenarsaal sitzt auf einem ehemaligen Abgeordnetensessel die Studentin Kelly Pasek aus den USA. Sie wartet auf die nächste Podiumsdiskussion. Das Thema: Medien zwischen Quotendruck und Bildungsauftrag. Kelly interessiert vor allem, wie das Fernsehen zu Bildungszwecken genutzt werden kann und wie Bildungsfernsehen in anderen Ländern funktioniert. In Amerika haben wir keine Informationskultur in den Medien. Ich denke, wir brauchen einen Wandel von Popkultur und Modethemen hin zu mehr Bildung. Das Thema beschäftigt auch die Experten. Der Zeitungsherausgeber Trevor Nube aus Südafrika hält nichts von einem Bildungsauftrag der Medien.
Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Bildung und Propaganda. Und da haben die Medien nichts verloren. Es ist problematisch anzunehmen, wir könnten die Menschen unterrichten, obwohl unser Publikum oft gebildeter ist als wir selbst. Die Medien sollen vor allem Informationen vermitteln.
Fast noch spannender als die Debatten findet Kelly Pasek die Begegnungen in der Kaffeepause vor dem Saal. Es gibt hier so viele Vertreter aus unterschiedlichen Ländern und viele verschiedene Sichtweisen. Ich habe jetzt eine viel internationalere Perspektive, was Medien angeht. Aulidia Habiba hat sich in ihrem Workshop viele Notizen vom Vortrag der Experten gemacht. Die Medien sollten Sendungen für Kinder stärker von denen für Erwachsene trennen. Dann können die Medien dazu beitragen, dass sich die Bildung verbessert. Nach ihrem Studium will Aulidia sich auf den Philippinen dafür einsetzen, dass die Kinder vor dem Fernseher in Zukunft mehr lernen. Zum Beispiel auch, wie man die Umwelt verbessern oder für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen könnte.
Die Rolle der Medien für die Bildung, das war einer der Schwerpunkte beim Global Media Forum in Bonn. Außerdem ging es auch noch um Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Chancengleichheit in der Bildung. Und genau das war auch unser Thema bei unserem Multimedia-Projekt unter dem Titel Bildung für alle. Dieser Titel geht zurück auf eins der großen UNESCO-Programme, das unter anderem eine Grundbildung für Kinder im Schulalter fordert, eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen und auch einen gewissen Qualitätsstandard in der Bildung. 164 Staaten haben im Jahr 2000 beim Weltbildungsgipfel in Dakar diese sogenannten Millenniumsziele unterzeichnet, mit der Vorgabe, die Ziele bis 2015 zu erreichen. Wir haben geschaut, wie die Realität im Endspurt aussieht, wo es gute Bildungsprojekte gibt und wo Bildung doch vielleicht etwas fehlgeleitet wurde. Zunächst aber wollten wir wissen, wie die Bildungssituation in den verschiedenen Ländern überhaupt aussieht und haben 5 Blogger aus Kenia, dem Irak, Russland, Deutschland und Argentinien gebeten, über ihre Bildungswege und ihre Erfahrungen mit Chancengleichheit in der Bildung zu bloggen. Emi Chircia aus Kenia und Katrin Biegner, die gerade mit ihrem Studium fertig ist, habe ich auf dem Global Media Forum getroffen und gefragt, wie dieser Blog für sie war.
Für mich war es spannend, von den anderen Ländern zu lesen, von Argentinien, von Irak, von Russland und von Deutschland. Das heißt, 5 Kontinente, die so weit weg voneinander sind. Aber trotzdem sind die Herausforderungen fast gleich. Das war irgendwie spannend zu lesen.
Das heißt, obwohl man in so vielen verschiedenen Kontinenten oder verschiedenen Ländern ist, gibt es gleiche Erfahrungen. Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, was für mich sehr stark im Kopf bleibt, weil ich auch für 2 Jahre in Deutschland gelebt habe, ist diese, dass sie immer noch eine Herausforderung mit Gender, also mit Frauen in der Arbeit und Frauen auch in Bezug auf Bildung haben. Das fand ich ganz interessant. Auch von Irak. Also Helgut hat viel von Musik gebloggt, weil er auch Musiker ist. Und für uns in Afrika oder für uns in Kenia liegen die Leute nicht so viel Wert auf diese Fächer, so wie Musik oder Kultur oder Sport. Und das fand ich interessant, von Irak zu lesen.
Wobei Helge nun auch eine Ausnahmeerscheinung war mit seiner Musik, denn man muss sagen, er macht dort westliche Musik und das wird natürlich im Irak selber nicht so gerne gesehen. Leider spricht er kein Deutsch, aber Katrin, wie ist das überhaupt mit, Emmy hat es schon angedeutet, mit Vorstellungen, die man über andere Länder hat, wie die Leute dort leben. Ist da irgendwas in deinem Kopf revidiert worden?
Also ich fand auch, dass Helgut da ein sehr gutes Beispiel war, wo es anders gelaufen ist. Ich habe nie daran gedacht, dass wie leben professionelle Musiker in Irak? Das ist keine Frage, die ich mir stelle. Ich frage mich, wie gehen die Leute da mit Kämpfen und Unruhen um oder mit sozialen Konflikten, mit ethnischen Konflikten? Aber an so eine Frage, die ja doch den Alltag von Profimusikern bestimmt, mit sowas habe ich mich nie beschäftigt. Und deswegen fand ich das Beispiel total interessant. Ich fand auch bei den anderen ebenso interessant zu lesen, wie die mit ihrem Alltag umgehen, weil natürlich kenne ich oberflächlich die verschiedenen Staaten. Ich weiß ungefähr, wo sie liegen, aber weiß nicht, wie die Lebensbedingungen vor Ort sind. Und der Blog hat einem die Möglichkeit gegeben, da bessere Einblicke zu erhalten.
Emmy hat eben auch schon angesprochen, dass sie erstaunt ist, dass man in Deutschland immer noch so viel über Gender und Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen spricht. Chancengleichheit war ja unser großes Thema, was sich auch durch diesen Blog gezogen hat. Und eine andere Form von Chancengleichheit ist ja die soziale Chancengleichheit. Und da habe ich auch von vielen Seiten Stimmen gehört, dass Leute verwundert sind, dass auch bei uns in Deutschland Chancengleichheit, was den Sozialstatus angeht, dass es hier so schlecht bestellt ist. Weil man doch eigentlich denkt, in Deutschland kann jeder alles lernen und zu jedem Ziel kommen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Meinung, die meisten, ich denke, im Ausland haben, vor allen Dingen von Ländern, die nicht so weit entwickelt sind. Die denken, dass in Deutschland in dem Bereich alles spitze ist und auch Deutsche denken das oft, dass hier die Chancen für jeden offen sind. Selbst für diejenigen, die die Chancen nicht haben, die sehen zuerst dass da irgendwie ein systematischer Fehler ist, der wird oft erst durch Statistiken aufgedeckt, also wenn man sich die mal ganz genau anguckt. Weil wenn einer selbst scheitert in diesem System, dann denkt er, das ist die eigene Unfähigkeit oder ja, dass man selbst vielleicht nicht genug Motivation hat und so weiter. Erst wenn man sich Statistiken anguckt, kann man sehen, dass es halt nicht an einem alleine liegt. Das ist doch ein erstaunliches Phänomen ist, wenn zum Beispiel Talent oder so weiter in dem Sektor, wo die Eltern nicht eine hohe Bildung haben, viel weniger vorkommt, scheinbar.
Du sprichst schon sehr eloquent, weil du kommst da aus einem eigenen Erfahrungshintergrund. Also nicht, dass du sozial irgendwie schlechter gestellt wärst. Aber dass du ein Studium ergreifst, war bei dir auch nicht so selbstverständlich.
Nein, das war nicht selbstverständlich. Meine Eltern haben beide nicht studiert gehabt. Ich war die Erste, die dann bei uns studiert hat. Generell in meiner Familie, also auch die Brüder von meinem Vater und so weiter, da hat einer ein Studium berufsbegleitend gemacht, die anderen sind alle sehr handwerklich begabt und ich war dann die Erste. Aber meinen Eltern war das immer sehr wichtig, also sie haben gemerkt, mich interessieren die Sachen und ich habe dann sehr dafür gekämpft, war immer ziemlich ehrgeizig und dann haben meine Eltern mich auch unterstützt und mir zum Beispiel diesen Auslandsaufenthalt während der Gymnasialzeit ermöglicht gehabt.
Und Emmy, bei dir, du hast viele Geschwister und auch da würde man vielleicht nicht denken, dass jetzt alle studieren können. Wie war das bei dir? Ist das bei dir eine Selbstverständlichkeit, dass man das Studium anstrebt?
Ja, also bei meiner Familie, das ist ja fast natürlich. Meine Eltern legen viel Wert auf Ausbildung und ich habe 6 Geschwister. Und ja, es ist keine Frage. Wir müssen zur Schule gehen.
Aber es kostet doch auch viel Geld in Kenia.
Ja, es kostet viel Geld natürlich. Aber wir, also für uns Ausbildung ist so ein Schlüssel, ne, für das Leben. Man kann nicht, es geht nicht anders, ne.
Das heißt, während in Deutschland manche sagen, die vielleicht nicht aus einem akademischen Hintergrund kommen, sagen, ach komm, du brauchst auch nicht studieren, du kannst auch einen Beruf lernen, ist es dann so, dass in Kenia man eher sagt, wir versuchen alles, dass unser Kind möglichst an die Universität kommt?
Genau, also Ziel ist für meiste Eltern ist, dass die Kinder bis zur Uni gehen, ne? Es kostet Geld natürlich, aber die Eltern, sie arbeiten sehr hart. Und die Regierung unterstützt auch ein bisschen. Man kann einen dann Lohn von der Regierung nehmen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, aber die Eltern wissen, dass es gibt keinen anderen Schlüssel, ne, zum Leben, nur Ausbildung.
Als du angefangen hast zu studieren, Katrin, da war das ja für dich jetzt auch nicht so einfach. Und du musstest dich dann an den Uni-Alltag erstmal gewöhnen, auch wenn deine Eltern das ja eigentlich gut fanden, dass du studiert hast.
Ja, genau. Also es war am Anfang an der Uni natürlich, ich glaube, das geht allen so, sowohl Kindern aus Akademikerhaushalten als auch Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten so, dass man, das ist ein neuer Lebensabschnitt, der anfängt, da war man vorher nicht, man muss sich alles erstmal aufbauen. Aber ich glaube, wenn man auf Probleme stößt, dann hat man bei einer Akademikerfamilie doch schneller eine Unterstützung. Also ich habe das dann, am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, aber ich habe das dann im Laufe des Studiums gemerkt, zum Beispiel, als ich meine erste Hausarbeit schreiben musste, wusste ich überhaupt nicht, wie ich da anfangen sollte und war da ziemlich überfordert mit und habe dann mit Freunden gesprochen, wo dann zum Beispiel eine Freundin gesagt hat, ja, mein Vater hat sich das nochmal durchgeguckt und wir haben das nochmal komplett überarbeitet, das war so gut. Und ich dachte nur, toll, zu meinen Eltern brauche ich damit nicht zu gehen, ja, die werden mir da in dem Fall nicht weiterhelfen können.
Aber du hast dann andere Hilfe gefunden.
Ich habe zunächst selbst eigentlich keine Hilfe gefunden. Meine anfänglichen Arbeiten waren einfach nicht so besonders gut. Und vielleicht habe ich in dem Sinn Hilfe gefunden, weil ich ein Stipendium bekommen hatte von der Friedrich-Ebert-Stiftung und dadurch auch ein viel besseres Netzwerk bekommen hatte, wo ich auch wusste, wo ich Leute ansprechen kann, die mich vielleicht unterstützen. Und ich hatte dann am Anfang dieses Stipendiums von der Initiative Arbeiterkind.de gehört und einen Artikel gelesen und dort wurden genau die Probleme geschildert, die ich auch hatte. Und da habe ich in dem Moment habe ich eigentlich erst verstanden, dass diese Probleme, die ich hatte, mit dem sozialen Hintergrund meiner Eltern auch zusammenhängen. Und da dachte ich, okay, die möchte ich unterstützen, um halt anderen zu helfen, die in der gleichen Situation sind wie ich. Damit man einfach weiß, wo findet man Tipps für zum Beispiel, wie schreibe ich meine ersten Hausarbeiten und so weiter, wie beantrage ich einen BAföG-Antrag und wie beantrage ich BAföG.
Jetzt ist der Blog bald zu Ende. Was wirst du denn mitnehmen, Emmy? Hast du jetzt vielleicht Lust nochmal wieder oder was anderes weitermachen?
Also für mich vielleicht, ich habe viel mehr Deutsch gelernt, wie auch immer. Ich habe auch irgendwie Erfahrungen gesammelt von den anderen und auch gute Beispiele. Ich habe auch Freunde, neue Freunde gemacht. Das nehme ich mit.
Und wie sieht es bei dir aus, Katrin?
Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe neue Leute kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen, gerade auch, weil man sich dann live gesehen hat auf dem Global Media Forum. Dort hatte man wirklich die Möglichkeit gehabt, die Leute kennenzulernen. Und das ist was ganz anderes, einen Blog-Eintrag zu kommentieren oder gemeinsam zu tanzen zum Beispiel.
Und wir sind natürlich bei der Deutschen Welle auch ganz gespannt, was so aus euch wird. Und vielleicht fragen wir ja mal bei dem einen oder anderen danach, wie es bei euch so weitergegangen ist. Ich glaube, du, Katrin, suchst gerade auch eine Arbeitsstelle?
Ja, genau. Und bin auch immer noch am Schauen, ob ich im Journalismus oder im Bereich Medien irgendwo ein Plätzchen finde.
Also wir behalten euch im Blick, was weiter aus euch wird. Dankeschön.
Arbeiterkind.de, das Projekt haben wir auf unserer Multimedia-Seite auch als eins der positiven Beispiele für Bildungsinitiativen vorgestellt. Vielen Dank nochmal an Emmy und Katrin für das Gespräch. Die beiden werden noch ein wenig weiter bloggen. Wer sich das Multimedia-Projekt Bildung für alle anschauen möchte, der kann das tun unter www.dw.de/Bildung für alle. Bildung für alle schreibt sich in einem Wort und mit UE. Wir haben den Verein Arbeiterkind aber auch hier in unserer Sendung, und zwar mit einem Beitrag von Nadine Wojcik.
Deutschland ist ein hochentwickeltes Industrieland. Und doch gibt es Nachholbedarf in Fragen der Bildungsgerechtigkeit. Deutsche Universitäten sind eigentlich für alle offen und zugänglich. So fallen keine oder recht niedrige Studiengebühren an. Zudem gibt es staatliche finanzielle Unterstützung während der Studienzeit. Dennoch entscheiden sich nur rund 25% der Kinder aus Arbeiterfamilien für ein Studium. Zum Vergleich, in Akademikerfamilien sind es rund 70%. Katja Urbatsch kennt das Problem aus eigener Erfahrung.
Ich bin selbst die erste in meiner Familie, studiert hat, und habe eben selbst die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, sich dann für ein Studium zu entscheiden, wenn es noch keiner in der Familie gemacht hat. Und habe dann auch erlebt, wie schwierig es ist, erstmal ins Studium einzusteigen, und hatte da auch einige Hürden zu überwinden. Und ich wollte einfach, dass es nach mir andere einfacher haben. Und dann ist daraus einfach ein Riesenprojekt geworden mit ganz vielen Ehrenamtlichen.
Das Riesenprojekt heißt Arbeiterkind. Der Verein ermutigt Kinder aus bildungsfernen Familien zum Studium. Zum einen über die Internetseite arbeiterkind.de. Hier sind alle Informationen zusammengetragen, die für ein Studium notwendig sind. Warum überhaupt studieren? Welches Fach passt zu mir? Wie finde ich mich an der Uni zurecht? Und wie bekomme ich finanzielle Unterstützung durch Staat oder Stiftungen? Zum anderen gibt es lokale Gruppen mit ehrenamtlichen Mentoren, die an Schulen oder in Sprechstunden Schüler beraten. Sven Gramstadt aus Berlin ist einer von ihnen. Er kennt die Hürden, die Arbeiterkinder häufig vom Studium abhalten. Auch er ist der Erste in seiner Familie, der studiert hat.
Meine Eltern können mir nicht helfen, oder auch die Eltern denken, sie können nicht helfen. Ich kann das nicht finanzieren. Das sind alles Punkte, wo eigentlich diese geforderte Bildungsgerechtigkeit einfach nicht hergestellt wird. Genau in diese Bresche springt Arbeiterkind.de.
Der Verein hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte vorzuweisen. 2008, als kleine studentische Initiative von Katja Urbatsch gegründet, besteht er heute aus 5 hauptamtlichen Mitarbeitern mit Sitz in Berlin. Hinzu kommen 80 lokale Gruppen mit insgesamt rund 4000 Ehrenamtlichen. Der Erfolg lässt sich aber auch in der medialen Aufmerksamkeit messen. Katja Urbatsch gab ihr erstes Radiointerview bereits einen Tag, nachdem die Internetseite online ging. Seitdem wird sie ständig für Interviews zum Thema Bildungsgerechtigkeit angefragt, trat bereits in mehreren Fernseh-Talkshows auf.
Ja, ich glaube, diese Zielgruppe der sogenannten Nicht-Akademiker-Kinder oder der studierenden Akademiker der ersten Generation, die wurde vorher nicht erfasst. Und ich glaube, viele, die auch betroffen sind, denen war vorher nicht so klar, dass es so viele andere gibt, denen es genauso geht. Man denkt dann immer, man ist der Einzige, dem es so geht. Aber dann stellt sich heraus, es ist eigentlich ein strukturelles Problem. Also das ist eben daran nicht, ja, ich habe eben niemanden in meiner Familie, der ein Vorbild ist und der mir sagen kann, wie das funktioniert und der mir Sicherheit gibt, dass das der richtige Weg ist.
Was Katja Urbatsch besonders freut: Mittlerweile sind auch Politiker auf die fehlende Bildungsgerechtigkeit bei Arbeiterkindern aufmerksam geworden. Manchmal wird sie sogar gezielt angefragt. Was können wir für diese Zielgruppe noch besser machen? Urbatschs Antwort: Die Förderung der Kinder aus bildungsfernen Familien kann nicht früh genug beginnen. Ihr Verein spricht Oberschüler und Studienanfänger an. Doch ihrer Ansicht nach müssten die Förderung und die Ermutigung von Arbeiterkindern schon im Kindergarten und in der Grundschule beginnen. Es gibt also noch viel zu tun auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.
Arbeiterkind.de, ein Bildungsprojekt, das funktioniert. Aber nicht immer geht die Förderung von Bildung in die richtige Richtung. In vielen Ländern gehen zum Beispiel junge, gebildete Leute vom Land in die Städte und fehlen dann als Arbeitskräfte in den ländlichen Betrieben. Wer, wie zum Beispiel die USA, zu stark auf Eliteförderung baut, vernachlässigt den sogenannten Mittelbau. Die Folge ist der Mangel von gut ausgebildeten Facharbeitern. Und Regierungen, die höhere Bildung in eine einseitige Richtung fördern, sehen sich oft vor einer hohen Zahl von Studienabsolventen bestimmter Fachrichtungen. Da gibt es dann zu viele Mediziner oder Ingenieure. Das ist der Fall zum Beispiel in vielen arabischen Ländern. Dort fehlen Geisteswissenschaftler, die etwa neue politische Strukturen schaffen könnten. Auch die Universitäten versuchen sich gegenseitig die klugen Köpfe abspenstig zu machen, was in manchen sogenannten Entwicklungsländern zu einem Brain Drain führt. Wer Fehler in der Bildung erkennt, bemüht sich um Lösungsansätze. Einer davon, bei dem es um Brain Drain und Brain Gain geht, heißt zirkuläre Migration. Klaus Dahmann stellt die Problematik und den Lösungsansatz dar.
Die Warnungen klingen dramatisch. Die Weltbank schätzt, dass Afrika durch den Brain Drain rund 23.000 Akademiker pro Jahr verliert. Kanadische Forscher haben vorgerechnet, dass die Länder südlich der Sahara allein durch die Auswanderung von Ärzten jährlich ein Minus von rund 2 Milliarden Dollar verbuchen, die sie zuvor in ihre Ausbildung investiert haben. Natürlich stimmt die Rechnung nicht ganz, denn zum einen kommt ein Teil des Geldes, das die Migranten im Ausland verdienen, als private Unterstützung für ihre Familien und Freunde in die Heimat zurück. Und wenn man bedenkt, dass diese Rücküberweisungen schätzungsweise doppelt so viel ausmachen wie die Entwicklungshilfe aller Industrieländer zusammengenommen, ist das schon eine stattliche Summe. Zum anderen darf man nicht übersehen, dass ein Teil der hochqualifizierten Migranten nach einigen Jahren wieder in die Heimat zurückkehrt, um dort zu arbeiten oder gar im Ausland verdientes Geld zu investieren. Das nennt sich dann zirkuläre Migration und genau hier setzen moderne Anti-Brain-Drain-Strategien an. Einer, der solche Strategien ausarbeitet, ist Stefan Angenent von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er beobachtet seit einigen Jahren den Trend, dass immer weniger Migranten dauerhaft einwandern. Mehr und mehr gehen nach einer bestimmten Zeit wieder in ihr Heimatland zurück oder pendeln in regelmäßigen Abständen zwischen ihrem Heimatland und Deutschland hin und her.
Es liegt an den verbesserten Wanderungsmöglichkeiten. Also es gibt preiswertere Reisemöglichkeiten. Dann gibt es Netzwerke, die sich gebildet haben, wo befristete Auswanderung eben leichter fällt, weil man Leute dort kennt im Aufnahmeland.
Dafür sind aber die Regelungen für einwanderungswillige Hochqualifizierte in Deutschland und anderen Ländern viel zu rigide. Man müsse zum Beispiel den Zeitpunkt für die Rückwanderung flexibler handhaben, fordert Angenent. Außerdem bräuchten Rückkehrwillige mehr Unterstützung als bisher, bessere Beratung und bessere Hilfsprogramme, um sich in ihrer Heimat eine neue Existenz aufzubauen. Ziel zirkulärer Migration ist stets ein dreifacher Gewinn, sagt Gunilla Finke, Geschäftsführerin des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Und das sieht im Idealfall so aus. Zuerst einmal profitiert der Migrant selbst.
Er verdient einfach in Deutschland besser als im Herkunftsland. Er kann hier sich weiterbilden, hat dann am Ende mehr Qualifikation. Und natürlich kann er hier auch Kontakte knüpfen, die ihm möglicherweise dann helfen, wenn er wieder in das Herkunftsland zurückgeht.
Zweitens profitiert Deutschland, weil der Migrant genau die Qualifikationen mitbringt, die hier gebraucht werden. Und schließlich profitiert das Herkunftsland, weil der Migrant ja nach einer bestimmten Zeit mit besseren Qualifikationen und mehr Berufserfahrung zurückkehrt. In der Theorie klingt das simpel, ist es in der Praxis aber keineswegs.
De facto ist es gar nicht so einfach, all diese drei Gewinne zusammenzubringen. Gerade der Arbeitskräftebedarf in Deutschland, der vor allem bei den Hochqualifizierten liegt, kann aus vielen Herkunftsländern gar nicht gedeckt werden. Also da wollen eigentlich Menschen migrieren, die eher niedrig oder mittelqualifiziert sind. Und Deutschland möchte Hochqualifizierte, das geht da nicht zusammen.
Zudem kennt bisher noch keiner ein Rezept, wie man die Triple-Win-Migration gezielt ankurbeln könnte. Stattdessen gibt es ein ebenso buntes wie unübersichtliches Mosaik von Programmen, die ganz unterschiedliche Ansätze aufzeigen. Das beginnt schon bei der Ausbildungsförderung. Manche Länder vergeben zinsgünstige oder gar zinslose Kredite für ein Studium, zum Beispiel in Europa oder den USA, verbunden mit der Bedingung, dass man anschließend ins Heimatland zurückkehrt. Ideen kann man auch bei den zahlreichen Stipendienprogrammen der Europäischen Union finden, mit denen der zeitlich begrenzte Austausch von Studenten und Fachkräften verschiedener Berufszweige gefördert wird. Eine gezielte Förderung zirkulärer Migration hat es außerdem schwer, weil hier ganz unterschiedliche Interessen im Spiel sind. Viele deutsche Politiker scheuen davor zurück, die Zuwanderungshürden deutlich zu senken, weil sie den Zorn der Wähler fürchten. Denn sie wissen, viele Menschen bekommen dann Angst, selbst den Arbeitsplatz zu verlieren. Wirtschaftsunternehmen hingegen fordern Erleichterungen für hochqualifizierte Zuwanderer, denn sie sind händeringend auf der Suche nach Fachkräften. Aber die wollen sie auf Dauer und nicht auf Zeit.
Zirkuläre Migration, eine Möglichkeit, Fehler in der Bildungsstruktur zu beheben. Wer dies und mehr nochmal nachlesen möchte, unsere Multimedia-Seite hat den Link www.dw.de/Bildung für alle. Es geht auch ein bisschen einfacher, indem man einfach dw.de/Bildung eingibt und da gibt es dann einen weiteren Link zu der Seite. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Reucher.